Der Titel dieser Predigt ist Sklave oder frei. Und der dieser Predigt zugrunde liegende Text, der findet sich im Brief an die Galater, im 4. Kapitel, als da steht: Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundelementen der Welt als Knechte unterworfen. Und eine andere Übersetzung soll uns diesen Text noch etwas mehr verdeutlichen. Ich meine aber, solange der Erbe unmündig ist und obwohl er bereits vorbestimmter Herr von allem ist, unterscheidet er sich doch in nichts von einem Sklaven, sondern er untersteht weiterhin denen, die ihm das Nötige zuteilen, bis zu dem zuvor festgesetzten vom Vater bestimmten Tag. So auch wir. Die ganze Zeit unserer Unmündigkeit über waren wir unter die Grundelemente oder die Grundsätze der Welt versklavt. Zu wem spricht Gottes Wort hier? Es sagt allen, die nunmehr in Christus sind, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Das steht in Galater 3. Und dort steht auch, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer oder allzumal einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Ja, das sind sie, die Erben des Segens, der dem Abraham verheißen wurde, und zwar Erben in Christus. Egal, ob sie von Natur aus den Juden oder aus den Heiden stammen. Und solange ein zum Glauben berufener Mensch aber noch nicht in Christus ist, gleicht er einem unmündigen Erben, der die Güter zwar empfangen hat, die ihm sein Vater vermacht hat, aber er kann nicht über sie verfügen. Er bekommt genau wie die Sklaven alles von den Hausverwaltern zugeteilt, die der Vater eingesetzt hat, und ist ihnen und ihren Anordnungen ebenso unterworfen wie alle Sklaven, bis der Tag da ist, den der Vater für die Mündigkeitserklärung festgesetzt hat. Und so waren auch wir, sagt Paulus, als unmündige Kinder versklavt, gefangen, gebunden unter die Grundelemente der Welt. Wie es auch die King James Bibel wortgetreu auf Englisch ausdrückt, we were in bondage under the elements of the world. Die Grundelemente der Welt. Im biblischen Grundtext wird dafür ein auffallender Ausdruck gebraucht. Das griechische Wort bedeutet etwas Feststehendes, nämlich das, worauf die gesamte Religiosität der Welt fußt, die der jüdischen wie auch der heidnischen, und all unsere natürlichen Verhaltensmaßnahmen, all unser innerer Antrieb gehört dazu. Und es ist der grundlegende Bestandteil jeder Religion für alle Menschen in dieser Welt. Was ist das jetzt genau? Es handelt sich um den kategorischen Imperativ, um das Du sollst. Egal, ob es jetzt in göttliche Gesetzesworte gefasst ist, wie am Berg Sinai, bei den Juden, oder in unser Gewissen hineingeschrieben, bei uns Heiden. Es ist das grundlegend Elementare, das jeden Menschen ab seiner Geburt, ab seinem ersten Schrei, unausweichlich im Griff hat. Ob Juden oder Heiden, gleich welcher Religion, auch der Atheismus zählt hier genauso dazu wie der Kommunismus, der Humanismus und der Okkultismus. In jedem Fall gilt, was in Römer 2 steht, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt und dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Alle Menschen nun, die sich außerhalb des Christus befinden, ob Juden oder Heiden, ob Scheinchristen, Antichristen oder Atheisten, sie sind alle den Grundelementen der Welt ausgeliefert, ob sie es eingestehen wollen oder nicht. Der natürliche Mensch hat ja keine andere Quelle für sein Denken und Handeln als das Ich. Und dieses Ich wird von den Grundelementen der Welt über das Gewissen beeinflusst, nämlich über diese fatale Befehlsgewalt des uns beherrschenden Du sollst. Und der Mensch kann deshalb eine Beziehung zu Gott nur aus seinem eigenen Handeln, Denken und Fühlen, kurz aus sich selbst heraussuchen, was aber Gott verwirft. Wenn wir die Ursache und den Beginn hierfür ergründen wollen, müssen wir weit zurück. Weit hinter das mosaische Gesetz vom Sinai bis hin ins Paradies zu Adam. Mit ihm begann, versteckt hinter einem Baum, das Du sollst im Menschen. Und besonders deutlich wirkt diese Misere, die ja unsere Misere ist, durch das Gesetz, denn das Gesetz ist die Kraft der Sünde. Zu diesem Zweck ist ja das Gesetz hinzugefügt worden, bis der Same käme. Wovon wir hier aber sprechen, ist das allen Menschen gemeinsame Grundgesetz. Alles Handelns im Fleisch, dieser innere Zwang, das ist das Grundelement der Welt. Das mosaische Gesetz sagt, du sollst die Gebote halten. So empfinden wir es jedenfalls. Allerdings die Antwort von uns sündigen Menschen dazu lautet, ich kann nicht. Und auch das uns Heiden von jeher innewohnende Gewissen und jede uns anerzogene Religion befiehlt ununterbrochen, du sollst. Vom Kindergarten an, in Schule und Beruf, in allen Lebenssituationen, in der Gesellschaft, im Verhalten, im Auftreten. Und wir reagieren darauf mit rastlosem Getue, mit Esoterik, mit Ritualen, mit sakralen Bauten und wird doch kein Stein auf dem anderen bleiben von unserem religiösen und moralischen Gebäude, der nicht abgebrochen werden wird von Gott. Wir sind ja von unten her und deshalb von klein auf gefangen unter den Elementen der Welt. Alles, alles, womit wir uns abmühen, alles, was aus unseren Herzen kommt, alles, was wir tun, was wir suchen, wonach wir streben, was uns bedrückt und was uns innerlich antreibt, wird bestimmt durch das Du sollst, Du sollst, Du sollst. Und die Gemeinschaft, in der Christen sich befinden, die Ortsgemeinde mit ihrer Hegemonie und ihrer Etikette, mit den Wächtern althergebrachter Verhaltensregeln und ihrem aktuellen Drang zur Allianz und Ökumene der Welt, mit ihren modernen Liedern, sie alle legen dir dringend nahe, als die mit dir einschlägig mitgebundenen, du sollst, musst beitreten, sollst Mitglied werden und warte nur ab, was du noch alles sollst in nächster Zeit hier bei uns und überhaupt und generell. Tausend kleinere und größere innere und äußere Verbindlichkeiten wiederholen ununterbrochen den Imperativ der neuen und doch so uralten Welteinheitsreligion, du sollst. So wirkt das Grundelement der Welt, in diese Welt gekommen durch die Sünde. Denn was du bei alledem wirklich sollst und musst, ist sündigen. Ein dichtes Netz umgibt dich vom ersten Schrei deiner Kindheit an bis zum letzten Atemzug und bestimmt, was du zu denken, zu wünschen, zu verhindern oder zu fördern und zu tun und zu sagen hast. Nicht aber die Gottesfurcht. Nein, die Sünde der Unabhängigkeit von Gott, von Christus, ist der Motor und Unvernunft ist ihre Strafe, die Lüge und jedes weitere Du sollst. Dieser Zwang zum Du sollst wird auch keineswegs kleiner und leichter durch neue Errungenschaften wie Smartphones oder andere Medien, ganz im Gegenteil. Aber dann steht da im Wort Gottes ein wunderbarer Satz als Tür in die Freiheit. Und zwar in Johannes 1,17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Ja, lesen wir noch einmal mit dem Satz davor, diesen Ausspruch Gottes, der uns befreit von allem irdischen, dämonischen, du sollst, damit er in seiner ganzen Herrlichkeit und Begründung hell erstrahlt vor unseren Herzen. Dann steht da, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Und damit ist das Grundelement der Welt in all denen zum Schweigen gebracht, die jetzt in Christus Jesus sind, der das Gesetz Gottes und alle Forderungen erfüllt hat und uns durch seinen stellvertretenden Tod und seine Auferstehung von einer weiteren Verfolgung durch das Du sollst getrennt und errettet hat, wie auch Paulus bezeugt im Galaterbrief. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ja, wie kam es dazu? Und wie kommen wir dazu? Und wozu kommen wir überhaupt hier? Und da steht in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Ein wichtiger Zweck der Sendung des Sohnes Gottes war, die Menschen, die an ihn glauben, zu befreien von dem Grundelement der Welt, von dem du sollst. Christus hat uns herausgekauft aus dem Gesetz, das uns festgenagelt hat. Er, der starke Gottes, wie er in Jesaja 9 bezeichnet wird, hat uns herausgekauft, nicht von außen her, nicht durch eine Gewalttat seiner Allmacht, sondern von innen heraus, indem er sich als Glied der Welt, als Glied der Kette sozusagen, mit darunter gestellt hat als unser Stellvertreter und alle Forderungen erfüllt hat als das gehorsame Kind Gottes, indem er gehorsam bis zum Tod am Kreuz in jeder Beziehung Genüge getan hat, damit alle, die in Christus sind, jetzt einem erfüllten Gesetz gegenüberstehen, mit dem sie nichts mehr zu tun haben. Und so findet das Gesetz an ihnen niemand mehr, an den es sich wenden kann, weil sie in dem Gekreuzigten gekreuzigt sind und nicht mehr aus sich selbst leben. Das sind die, die jetzt dem Lamme folgen, wo es hingeht. Und hier haben auch wir in Christus den gottgefälligen Weg vor uns, die Gerechtigkeit und das Leben des Gottessohnes zu erlangen. Denn wir sind ja jetzt nicht mehr selber unser eigener Weinstock, aus dem wir vormals gelebt haben. Wir haben in ihm jetzt einen anderen, den einen, den wahren Weinstock, der uns seine göttlichen Lebenselemente zuströmt. Christus ist unsere Gerechtigkeit und unser Leben, nicht mehr das Du sollst. Wir haben durch Christus und in Christus die Sohnschaft empfangen, die Mündigkeit, die Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde. Und nicht, dass wir jetzt damit der Gesetzlosigkeit an sich das Wort reden, dem Anarchismus oder gar dem freien Sündigen, wie manche dann gerne mutmaßen. Nein, zur Freiheit in ihm selber sind wir in Christus berufen. Dazu sind wir in ihm erwählt. Denn in Christus gehen wir jetzt als Söhne Gottes ein und aus im Vaterhaus und wir verfügen frei über die uns zugänglichen Schätze des Vaterhauses. Denn wir haben in unserem Immanuel den freien Zugang zum Vater. Und da sagt uns Galater 4,6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Aber nicht frech Daddy, sondern lieber Vater. Froh, in aller Gottesfurcht, im trauten Geist als geliebte Kinder des Allerhöchsten. Und mit diesem freudigen Ruf unseres Herzens, das nach langer Qual der Knechtschaft jetzt ruhen darf am Vaterherz. Und wie sich die Sohnschaft in Christus auswirkt gegenüber der Knechtschaft im Grundelement der Welt, das werden wir uns in Kürze ansehen. Zuvor aber ein paar Worte zu den Ausdrücken unmündig bzw. mündig. Einschlägige Begriffe werden im Neuen Testament an etlichen Stellen auf verschiedene Stufen im Glaubensleben angewendet. Da steht im 1. Korintherbrief in Kapitel 13, als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Und der Epheserbrief sagt uns im Kapitel 4, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und der erste Johannesbrief sagt im Kapitel 2, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Und ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. An den entsprechenden Stellen wird unmündig gebraucht bezüglich der Zeit, als wir noch außerhalb des Christus waren. Den Begriff mündig aber verwendet Gottes Wort ab dem Moment, wo wir in Christus sind. Was bedeutet, außerhalb des Christus bin ich Knecht, bin ich Sklave der Grundelemente der Welt, des Du sollst. In Christus aber bin ich mündiges Kind Gottes. Und wer in Christus ist, der ist auch durch ihn Sohn Gottes. Der ist ausgestattet mit dem Geist des Sohnes Gottes und er steht in seliger Gewissheit in der Sohnestellung zum Vater. O selige Ruhe des Vertrauens und der Gemeinschaft in der Liebe. Und da steht in Galater 4,7, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und da ist doch jetzt sonnenklar, dass hierbei alle menschlichen Quellen ausgeschlossen sind. Und weil diese Erlösung allein Gottes Werk ist, führt sie in Christus zur Vollkommenheit und zur Fülle in jeder Hinsicht. Gott hat, nämlich Gott hat seinen Sohn gesandt und der hat uns erlöst von der Knechtschaft, von der Qual jeglicher Selbsterlösung und von der Knechtschaft des Du sollst. Und von der Knechtschaft des Gesetzes. Er hat uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht, die bei ihrem persönlichen Gott und Vater als aus einem Geist geborene, mündige Söhne ein- und ausgehen dürfen. Und in Johannes 10 steht, wenn jemand, sagt der Herr Jesus, durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und Paulus erinnert uns daran, was wir einst waren und wie wir einst waren, wir, die wir aus dem Heidentum kommen. Und er sagt da, damals, aber als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind, so in Galater 4,8. Ihr habt sie vielmehr erst dazu gemacht, betont er im 1. Korinther 10 und sagt weiter, soll ich sagen, dass der Götze etwas sei? Aber das sage ich, was die Heiden opfern, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Und die hier genannten Götzen, die sind ihr Gebilde menschlicher Fantasie und menschlicher Hand. Die Bibel nennt sie Nichtigkeiten. Sie sind Wahngebilde, denen sich der Mensch dann unterwirft, hinter denen sich aber nicht selten finstere Mächte verbergen, durch welche diese dämonischen Gewalten Eingang suchen in unser Inneres. Paulus stellt nun die entscheidende Frage, nicht bloß an die Galater, sondern an jeden von uns, der trotz der großen Errettung und der Mündigkeit und Freiheit in Christus, trotz dem freien Zugang zum Vater, sich wieder freiwillig dem alten Du sollst unterwirft und damit wieder in die frühere Knechtschaft unter dämonischen Einfluss zurückkehrt. Er fragt, jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr habt doch jetzt eine ganz andere Lebensbasis. Ihr seid nicht mehr euren religiösen und euren inneren Zwängen unterworfen, weil ihr ja jetzt einen persönlichen Gott und Vater habt, den ihr durch das von mir verkündigte Evangelium erkannt habt. Ja, vielmehr seid ihr von ihm erkannt und aufgenommen, in innigste Gemeinschaft mit ihm, die nicht auf der Initiative irgendeines Menschen beruht, nicht auf menschlichen Suchen, Denken, Fühlen oder dergleichen, sondern ausschließlich auf der Initiative der Liebe Gottes. Wir sind Gottes Söhne geworden, nicht durch irgendetwas, was wir geleistet haben, sondern allein aus seinem Wesen und aus seiner Tat heraus, aus seiner Erlösung. Wir sind in Christus frei geworden von den Grundelementen der Welt, von dem du sollst. Und weil wir für Gott für mitgekreuzigt gelten mit Christus, sind wir auch vom Ich-Dienst befreit, wie in Römer 6,6 steht. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und dann im Vers 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt. In Christus Jesus, unserem Herrn. Haltet euch dafür, steht da. Und dieses Wort geht an alle, die in Christus sind. Und doch wird dieser Aufruf von vielen oft überhört und ignoriert, bis uns sein Wort neu treffen muss. Warum wendet ihr euch denn nun wieder den schwachen und ärmlichen Grundelementen zu? Und hier steht exakt dasselbe Wort wie im Vers 3. Zu den Grundelementen der Welt, zu dem, was der Mensch ist und was der Mensch tut. Die unweigerliche Konsequenz ist, entweder bin ich frei in Christus als Kind Gottes oder ich bleibe Knecht der Welt, der kein anderes Heil mehr kennt als das, was der Mensch in sich selbst schafft, durch seine sittlichen Anstrengungen, durch seine Visionen und vergeblichen Frömmigkeitsübungen und was immer sonst. Ja, habt ihr denn wirklich vergessen, sagt Paulus, wie schwach das ist? Habt ihr denn vergessen, dass ihr damit nie aus eurem Dilemma herauskommen werdet? Habt ihr vergessen, wie elend ihr in euch selber seid gegenüber der Fülle, die uns in Christus geschenkt ist? Habt ihr vergessen, wie kümmerlich, wie lumpenhaft das Gewand eurer eigenen Gerechtigkeit ist gegenüber dem Gewand der vollkommene Gerechtigkeit, das euch in Christus geschenkt ist, die reine Leinwand der Heiligen? Habt ihr vergessen, wie unflätig und vergeblich alles ist, was ihr durch eure frommen Übungen vor Gott bringt? Egal, ob auf dem Boden der heidnischen, der jüdischen oder christlichen Religion oder irgendeiner anderen. Im Vergleich zu dem Reichtum seines herrlichen Erbes in seinen Heiligen und der überschwänglichen Größe seiner Kraft in seinen Gläubigen, das steht in Epheser 1, wollt ihr wirklich wieder von Neuem als Sklaven dienen, nachdem ihr Söhne Gottes geworden seid? Und wenn Paulus dann an die Galater schreibt, ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre, ja, was meint er denn damit? Ja, ihr hängt schon wieder an den Nebensächlichkeiten. Ihr führt ein Leben im Sinne von Christus und. Ihr beobachtet und schätzt irdisches, religiöses, philosophisches, Weisheiten, Dinge dämonischen Ursprungs, seid aber zwangsläufig auch ängstlich auf der Hut vor ihnen. Ihr als Söhne Gottes sucht Heil in so einem Verhalten? Diese Dinge haben für euch wieder entscheidende Bedeutung. Seht ihr denn nicht, wie tief ihr gesunken seid? Und wo ihr jetzt wieder steht? Im Geist habt ihr angefangen? Wollt ihr es wirklich im Fleisch vollenden? Ich fürchte, sagt Paulus, dass ich am Ende vergeblich gearbeitet habe um euch in Galater 4,11. Wenn ein Christ wieder Heil in den nichtigen Dingen sucht, statt in der Person Jesu Christi, dann ruht er mit seiner Seligkeit und seinem Leben ja wieder auf dem, was der Mensch ist und was der Mensch tut, statt auf dem, was Christus ist und tut, und damit wieder untergehen. Alles, was er mit Christus erlebt hat, ist dann vergeblich gewesen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Aber ist das denn alles so schrecklich? Ja, denn damit stehen wir nicht mehr auf dem, was Christus vollbracht hat und ist, sondern auf dem Boden unseres eigenen Ich, mit seinen Leistungen und Gefühlen, mit seinem Können und Nicht-Können und zwangsläufig auf dem Du sollst. Und darum sagt der Apostel, Meine Kinder, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, bis das Christus in euch Gestalt gewinne, das heißt, bis an die Stelle eures Ich Christus in euch trete, bis ihr ihm Raum macht, dass er euch erfüllt und ausfüllt und das beherrschende Element in euch wird, bis er nicht nur nebelhaft im Hintergrund steht, als einer, den ihr zwar braucht, dort, wo euer eigenes Ich nicht mehr fertig wird, der aber anschließend wieder schattenhaft in der Ferne zerfließt. Nein, die Anstrengungen aus eurem eigenen Ich, die müssen zerfließen, müssen verschwinden, und Christus muss lebendig, leibhaftig und persönlich, ganz real in euch, alles in allem geworden sein, so massiv, so fest in euch gegründet, dass er euch für ewig nicht zerfließt und entschwindet, sondern dass er euch für immer bleibend erfüllt und beherrscht, so dass ihr nicht mehr auf den Boden eures eigenen Ich zurücksinken könnt und man endlich nicht mehr Angst haben muss um euch. Ist das nicht das größte Problem in unseren Christenverbänden, in unseren Versammlungen, in unseren christlichen Heimen und in uns selber, in unserem Leben, in unserem gläubigen Alltag? Da ist doch so viel Menschenwesen, so viel Menschenweisheit und viel zu wenig gläubiges Aufschauen auf unseren Herrn, der doch stets gegenwärtig ist, der uns umgibt von allen Seiten. Aber da ist, wie ist es möglich, zu wenig Leben aus ihm, zu wenig Warten auf sein Wirken. Ja, es scheint oft, allzu oft, ja meistens sogar, als bräuchte ein Christ seine des Herrn Gegenwart gar nicht. Ist uns nicht bewusst, dass in unserem Glaubensleben aus den meisten unserer Unternehmungen bloß ein Ismael herauskommt und kein Isaak? Ismael, das ist doch die Formel für im Kopf verstanden als göttliche Verheißung, ausgeführt aber dann durch menschlich-fleischliche Mittel. Dagegen besagt die Formel für Isaak göttliche Verheißung, im Glauben ergriffen, erfüllt auf dem Boden völliger menschlicher Erstorbenheit, bezüglich Weisheit und Kraft, ausgeführt durch göttliche Gnade und Kraft allein und daher im vollen Segen Gottes. Wie es der Galaterbrief ausdrückt in Kapitel 2, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Aber bleiben wir noch ein wenig bei diesem Bild von Ismael und Isaak und bei der Frage, bin ich jetzt ein Sklavenkind oder bin ich das Kind der Freien? Und da steht im Galaterbrief, es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien, Ismael von der Hagar, Isaak aber von der Sarah. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Ismael war aus dem Eigenwillen und den natürlichen Fähigkeiten des Ich gezeugt. Aber bei der Zeugung Isaaks, da waren der Eigenwille und die natürlichen Fähigkeiten des Ich absolut ausgeschlossen. Wir kennen ja alle Gottes Sicht von Abraham aus dem Römerbrief, da steht im Kapitel 4, er, nämlich Abraham, hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, in dem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Und der Hebräerbrief sagt in Kapitel 11,11 dazu, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Aber sehen wir uns Abrahams Geschichte einmal dazu genauer an, sein Glaubensleben. Lesen wir dazu vier Aussagen des Wortes Gottes über ihn. jeweils in einem neuen Kapitel des ersten Buches Mose. Das ist sehr aufschlussreich für unser Glaubensleben. Und da steht in 1. Mose 15, Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. So im Kapitel 15. Ein Kapitel weiter. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang in Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Ein Kapitel weiter, jetzt haben wir schon in 1. Mose 17. Und Gott sprach weiter zu Abraham, du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Jetzt kommen wir zum letzten Kapitel davon, wieder ein Kapitel weiter, in 1. Mose 18 steht, da sprach er, nämlich Gott, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen, und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Und Abraham und Sarah waren alt und recht bedacht, so dass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden? Und dazu ist mein Herr ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr und Sarah wird einen Sohn haben. Soweit dieser Text. Hier zeigt uns Gott grundlegend und für alle Zeiten den fundamentalen Unterschied zwischen unserem innewohnenden Du sollst und seiner tätigen Gnade. Das heißt, zwischen dem Menschen, der auf dem Boden des eigenen Ich steht, der aus seinem Eigenwillen und aus den natürlichen Fähigkeiten seines Ichs heraus agiert, und dem Menschen, der auf dem Boden der Gnade, der Verheißung steht, der aus dem Wollen und den Fähigkeiten Gottes lebt. Der Sohn der Sklavin wurde gemäß dem Fleisch geboren, der war aus der Freien durch die Verheißung. Aber das Wort Gottes merkt dazu an, gleich wie damals der gemäß dem Fleisch geborene den gemäß dem Geist geborenen verfolgte, so auch jetzt. Und so nimmt Gott von Zeit zu Zeit bei jedem Gläubigen eine entsprechende Sichtung vor, wie es hier beim Vater der Gläubigen unmissverständlich dargestellt ist. 14 Jahre hatte Gott nicht mehr mit Abraham gesprochen, nachdem er ihm den rechten Nachkommen verheißen hat. Abraham war damals 85 Jahre alt gewesen und nun lief die Zeit. Abraham wurde älter und älter. 14 Jahre warten ist ja keine kleine Glaubensprüfung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt das Fleisch. Gottes Wort aber sagt, Abraham hat, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Den meisten von uns wird es persönlich nicht viel anders ergehen. Auch unsere Sichtung wird kommen und nicht nur einmal. Sie kommt für alle Kinder Gottes, zuverlässig. Denn in den fortschreitenden Abschnitten des irdischen Glaubenslebens befällt die meisten von uns nach einiger Zeit ein vorerst vielleicht unmerkliches Abnehmen der ersten Liebe. Und Glaube und Hoffnung wird dadurch mehr und mehr ausgedünnt. Geistliche Müdigkeit schleicht sich herein und so schlittern wir heimlich aus dem Leben im Geist in Christus langsam zurück ins Leben aus dem Fleisch. Schnöde Routine ersetzt die ursprüngliche geistliche Frische und Spontaneität und ein steigendes Selbstvertrauen löst die Abhängigkeit von Christus ab in unseren Herzen. Zu lauwarmen Christen, zu gewohnheitsmäßigen Versammlungsbesuchern degenerieren wir mit der Zeit zu routinierten Arbeitern im Weinberg und zu laschen hören. Geht denn das Christsein auch ohne ständigen Aufblick zu Christus? Nein, eben nicht. Wir alle kennen Jesu einschlägige Rede dazu. Wir erinnern uns sicher gut an das Wort. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Alle. Nur der Feind schläft nicht. Er sät die ganze Zeit über mehr und mehr Unkraut. Er streut das alte Du sollst in unsere Gedanken hinein und daraus entsteht, gefördert durch jahrelange Gewöhnung in laodizeischer Sattheit, ein religiös vorzeigbares Ich-Leben, ein unauffälliges Scheinchristentum, das sich dann nahtlos einfügt in die geistlichen Abtreibungskliniken unserer Zeit. Und wenn nicht bald ein gewaltiger Sturmwind von Gott in unser Leben kommt, dann kehren wir gar nicht mehr zurück zum rechten geistlichen Wandel, für den uns unser Herr so teuer erkauft hat. Entwinden wir uns aber der Erziehung Gottes nach seiner Sichtung, dann beherrscht uns in Kürze wieder das Grundelement der Welt, persönlich und mit der Zeit auch die ganze Gemeinschaft. Sage jetzt nur keiner, so sei es nicht. Es ist so. Und doch wäre es uns möglich, zu jeder Zeit, wo immer wir stehen oder auch liegen, in diesem Kampf, der uns verordnet ist, den Blick frei zu heben und umzukehren zum geistlichen Wandel. Was hierbei oft hilfreich ist, ist ein uns von Gott zugedachtes Leiden. Und plötzlich realisieren wir ganz neu, als Glieder Jesu, die auf dem Gnadenboden des neuen Bundes stehen, gehören wir ja jetzt schon dem himmlischen Jerusalem an. Als da steht in Hebräer 12, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln. Dieses himmlische Jerusalem umfasst ja schließlich die ganze in Christus vollendete Gemeinde. Und da steht in Offenbarung 21,2, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und wie Sarah, deren Sohn durch Verheißung geboren war, samt ihrem Sohn frei war, so ist auch das obere Jerusalem als die Verkörperung des Gnadenbundes Jesu samt seinen Kindern frei, die ja alle als Kinder des neuen Bundes durch Verheißung geboren sind. Das bezeugt deutlich auch unser Text im Brief an die Galater. Das obere Jerusalem ist frei. Und dieses ist die Mutter von uns allen. Wir sind frei in Christus. Wir können in ihm, im Bruchteil einer Sekunde umkehren zur rechten Gesinnung, sei es aus einer Sünde oder aus der Lauheit heraus. Und deshalb ist aber auch klar, dass wir keinen Anteil an Jesus haben, wenn wir weiter aus dem Eigenwillen und den eigenen Fähigkeiten leben wollen und nicht aus der Verheißung und der Gnade, aus den Fähigkeiten Christi, der uns gemacht ist von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Denn nur dem, der in sich selber nichts als nur den Tod findet und der in sich keine Möglichkeiten sieht in puncto Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, dem tun sich auf dem Boden der Verheißung und der Gnade in Christus alle uns von Gott gegebenen Möglichkeiten auf. Ein Mensch aber, er mag sich Christ nennen, der aus den Möglichkeiten lebt, aus den Möglichkeiten, die er in sich selbst hat oder zu haben meint, der wird nie etwas davon sehen und erleben. Dass du sollst dieses Grundelement menschlichen Denkens, Fühlens, Fürchtens und Handelns, das seit dem Sündenfall in der Welt ist und in uns allen von Geburt an den geistlichen Tod bis hin zu ewigen Verdammnis aufrechtzuerhalten imstande ist, wenn es am Wirken bleibt, dieses Du sollst, das wird in den meisten Kreisen aber als außerordentlich imponierend dargestellt und auch so verkauft. Die meisten an Christus gläubigen Menschen fallen zeitlebens deshalb immer wieder darauf herein, wie die Gläubigen der Provinz Galatien, die sich davon haben bezaubern lassen. Aber es ist das alles Trug und Täuschung. All sein Wirken ist todbehaftet, es trägt den Keim der Verwesung in sich, weil es auf den Menschen aufgebaut ist. Wer aber im Glauben aus den Verheißungen Gottes, aus den Erlösungskräften in Christus Jesus lebt, in dem Jesus Christus Gestalt gewinnt, der lernt, Gott sei Dank, die Kräfte der zukünftigen Weltzeit schon hier anteilmäßig kennen, das Befreitsein von dem Du sollst, denn wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und in Galater 4,28 steht, wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Und wer den Herrn und sein Wort lieb hat, dem ist es ja eine helle Freude, die Freiheit Christi im Evangelium immer klarer, immer deutlicher zu sehen. Und es gehört mit zu unserem Erbe, zum Angeld, das uns der Heilige Geist das Leben Christi und die Freiheit in ihm recht vermittelt und erhält, hier und heute schon. Zum Abschluss soll uns als ergänzendes Kleinod zu diesem Thema an einem äußerst bemerkenswerten Detail bezüglich des am Sinai gegebenen mosaischen Gesetzes Gottes seine so liebe Vorgangsweise in seinem Wort aufleuchten. Hier sehen wir einmal mehr die Herrlichkeit, mit der Gott seit jeher darauf achtet, dass er uns, sofern wir vor ihm geistlich arm genug sind, Hoffnung und Zukunft im Blick auf seinen Sohn, den prophezeiten Erlöser, deutlich vor Augen stellt. Von vielen Übersetzern wurde nämlich, zumindest im Deutschen, mit der Bezeichnung die 10 Gebote ein nicht besonders guter Ausdruck gewählt. Vielleicht ist auch das eine Auswirkung des Du sollst. Tatsächlich ist im hebräischen Grundtext die Rede von den 10 Worten. Und deshalb ist die sprachliche Verschiebung hin zu 10 Geboten für uns nicht besonders hilfreich, weil sie eine Gebots- und Verbotsmoral suggeriert. Die hebräische Bibel drückt sich aber gerade am Anfang der Tora auf eine ganz andere Weise aus, denn bei genauerem Hinsehen verwandeln sich die Worte der uns so hart erscheinenden Gebote in eine vielmehr hoffnungsvolle Sprache. Im hebräischen Text steht hier nämlich nicht die Befehlsform, da steht kein harter Imperativ wie du sollst, sondern da lesen wir einen erstaunlichen Satz in der Zukunftsform, in Futurum, da steht du wirst Adonai, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und ist nicht der erste Satz dort schon das entscheidende Wort, so wie er beginnt, nämlich ich bin der Herr, denn wo immer dieses Tetragramm steht, überall in unserer Bibel, wo wir das Wort Herr lesen, da steht ja Yahweh, der Name, mit dem Gott sich selber in 2. Mose 3,14 uns Menschen vorstellt, als ich bin da, für euch, bei euch, ich werde sein. Ich werde alles sein, was du jemals brauchen wirst. Also kein du sollst, sondern ich werde sein, ich bin da. Und als dann die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, da kam er, der ich bin da. Und jedem, der sich heute angesprochen fühlt, der noch gefangen ist unter dem Gesetz des du sollst, der immer noch unter den Grundelementen der Welt aus den eigenen Kräften und Möglichkeiten zu leben versucht hat, nicht aus Christus, und nicht aus dem, was Christus ist und tut und für uns getan hat, dem muss das ja als Hilfe scheinen, denn Gottes Du wirst ersetzt unser Du sollst in dem Moment, wo ich in Christus bin, wo ich erfassen darf, dass in Christus Gnade und Wahrheit für mich geworden sind, durch Jesu Tod und Auferstehung und dadurch dass ich mich für mitgekreuzigt halten darf und soll und dass auch ich an der Auferstehung teilhaben darf. Und als Begleiter habe ich den Paraklet, den Heiligen Geist, empfangen, der Christus verherrlicht, auch in mir. Und damit ist der frühere Zwang, dass du sollst, für mich obsolet geworden. Ich muss nicht mehr versuchen, Gott durch eigenes Bemühen zu gefallen. Denn in Christus gefalle ich Gott bereits, weil er seinen Sohn liebt und weil er mich nur in ihm vorfinden will. Damit verstehe ich nun auch den wichtigen Zusatz im Wort an die römischen Christen, der aus keinem guten Grund oft unter den Tisch gekehrt wird, als da steht: So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Früher habe ich dieses Wort nie so recht verstanden, was da besagt, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Jetzt aber verstehe ich, dass mit dem Wandel im Fleisch nicht nur das Bleiben in der Sünde, sondern schon das Wandeln gemäß den Grundelementen der Welt gemeint ist, dass du sollst mit all seinen Konsequenzen, das mich antreiben will, zu versuchen, etwas vor Gott und dem Menschen gut oder recht zu machen, Gott und dem Menschen zu gefallen mit meinen charakterlichen und wer weiß was für Fähigkeiten und Gaben sonst im Fleisch. Natürlich kommt bei solchen Tun und Sinnen im Endeffekt nichts Gutes heraus, es entsteht dadurch nur Schaden, Versagen, Falschheit und jeglicher Unsinn. Allein schon die Unvernunft, die Jesus Sünde nennt, die aus unserem Herzen kommt, denn wo Christus nicht ist, da ist allemal nur Unvernunft. Wie viele Christen sind leider, leider notorische Perfektionisten, in dem Sinn, dass sie möglichst alles gut machen, alles richtig machen wollen und das aber alles aus dem eigenen Vermögen, aus eigener Kraft. Aber was entsteht daraus? Jede Menge Streit, Missgunst, Gesetzlichkeit und Herrschsucht in Ehe und Familie und Gemeinde. Ob Mann oder Frau, in uns ist nichts Gutes. Deshalb sandte Gott seinen Sohn. Jesus hat als unser Stellvertreter den Willen des Vaters freiwillig erfüllt. Als das einzig rechte Opfer hat er unsere Sünden und Leiden und damit auch das quälende Du sollst weggetragen. Warum? Weil er den Gedanken an das ewige Elend, dem wir durch die Sünde verfallen waren, nicht ertragen konnte. Was für eine Liebe! Und wenn wir nun aufgrund seines Tuns das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus anwenden dürfen, das uns frei gemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes, von dem Grundelement der Welt, dann ist ja für mich und dich Gnade und Wahrheit in ihm zur Wirklichkeit und Wirksamkeit geworden. Dann darf ich jetzt in allem aus Christus leben, alle meine Sorgen auf ihn werfen und aus seinen Möglichkeiten leben, als sein geistlich Armer, als den mich Christus selig preist, weil ich nichts in mir selber habe, der mich aber so reich sein lässt in ihm, dem Sohn Gottes, die wunderbare Gabe Gottes, in dem alle Fülle liegt, der uns das ewige Leben im Überfluss darreicht, in seiner eigenen Person, in welcher alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und zum Abschluss Epheser 1, 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Amen. Amen.